Ja, liebe Geschwister, nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesem schönen, wunderbaren Gemeindezentrum. Zum Predigen, das wurde ja schon gesagt, bin ich noch im alten Haus bei Ihnen gewesen und ich kann mich noch gut an die vorbeirauschenden Züge im Hintergrund während des Gottesdienstes erinnern oder an die doch eher gewöhnungsbedürftigen Kellerräume. Während der Bauphase haben wir mal zufällig hier reingeschaut, als wir eigentlich zum Schwimmen gewesen waren. Da hat uns jemand hier reingelassen und rumgeführt und da haben wir gedacht, meine Güte, was für ein Riesenprojekt und das erfordert wirklich einen ganz großen Mut und einen ganz großen Glauben. Und jetzt ist es wahr geworden und ich gratuliere einfach dazu. Es ist wunderschön. Und ich habe ja jetzt nur den Saal gesehen und das Foyer und da gibt es ja noch so, so viel andere Räume, so viel ich weiß. Die Leitfrage unseres Gottesdienstes lautet, was macht eine tolle Gemeinde aus? Was macht eine Gemeinde zu einer großen Gemeinde? Groß, jetzt nicht nur zahlenmäßig, sondern was die Substanz und die Tiefe angeht. Und entschuldigt, wenn ich dann gleich am Anfang ziemlich provokativ frage, macht es ein wunderbares Gemeindehaus? Sind es steigende Mitgliederzahlen oder ist es die große Vision? Ja, eine Gemeinde soll groß werden, so wie ein kleines Baby groß und stark wird. Wir haben am 6. Mai in diesem Jahr eine kleine Enkelin bekommen. Wir haben ja schon 4 und die jüngste, das ist die Charlotta in Oldenburg. Zusammen mit ihren Eltern Antje und Benjamin wohnt sie da. Und als wir sie jetzt vor 2 Wochen zuletzt wieder sahen, da war sie schon mächtig gewachsen. Da hat sie richtig dicke Pustebacken gekriegt und schon die nächste Kleidergröße erreicht. Und mit ihren blauen Augen verfolgt sie die Menschen, die mit ihr freundlich sprechen. Und dass eine Gemeinde auch groß werden soll und sich entwickeln soll, das ist ja keine neue Idee, sondern das ist ein biblischer Auftrag. Wir lesen zum Beispiel im Epheserbrief, in Epheser 4, Vers 11 bis 13, er, Christus, hat die versprochenen Gaben ausgeteilt und dann werden die aufgezählt, die mit diesen Gaben begabt worden sind. Apostel, Propheten, Evangelisten und Lehrer. Und dann heißt es weiter, deren Aufgabe ist es, die Glaubenden zum Dienst bereit zu machen, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. So soll es dahin kommen, dass wir alle zusammen den vollkommenen Menschen bilden, der Christus ist, und hineinwachsen in die ganze Fülle, die Christus in sich umfasst. Also wir hören, da ist vom Aufbauen die Rede, vom Hineinwachsen, sogar vom Vollkommenwerden. Das ist also Aufgabe und Ziel der Gemeinde. Ein hochgestecktes Ziel. Wie soll das geschehen? Welche Gaben sind dazu wichtig, welche vielleicht weniger wichtig? Worauf muss man achten? Was baut die Gemeinde wirklich auf und was wäre weniger förderlich? Mit diesen Gedanken und Fragen haben sich schon die ersten Gemeinden herumgeschlagen. Und zu diesen ersten Gemeinden gehört auch die Gemeinde in Korinth, die Paulus gegründet hatte. Und er stand in enger Verbindung mit dieser Gemeinde. Er war sozusagen der Mentor und der Coach der Gemeinde in Korinth, obwohl er ja nicht oft persönlich anwesend war, meistens auf Reisen. Aber er verfolgte sehr die Entwicklung dieser Gemeinde, mal mit Freude und mal mit Sorge. Und in seinen Briefen gibt er Hinweise und Ratschläge für eine gesunde Gemeindeentwicklung. Ich lese uns vor, was er in 1. Korinther 14 in den Versen 1 bis 12 dazu zu sagen hat. Strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht ihn, vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich wollte, dass ihr alle in Zungen reden könntet, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch reden könntet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, damit die Gemeinde dadurch erbaut werde. Nun aber, liebe Brüder, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre? Verhält sich's doch auch so mit leblosen Dingen, die Töne hervorbringen, es sei eine Flöte oder eine Harfe? Wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder der Harfe gespielt wird? Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr, wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Es gibt so viele Arten von Sprache in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich den nicht verstehen, der redet, und der redet, wird mich nicht verstehen. So auch ihr, da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr die Gemeinde erbaut und alles reichlich habt. Ups, ich glaube, ich muss zu diesen Zeilen und zu diesem ausgewählten Bibeltext erstmal einiges erklären. Was haben wir auf Anhieb verstanden? Vielleicht dieses. Immer wieder ist von zwei besonderen Gaben des Geistes die Rede. Es geht um das Reden in Zungen und um das prophetische Reden. Doch was ist das denn? Begegnen uns heute diese Gaben in unserem normalen Gemeindealltag? Die Zungenrede ist heute ein besonders großer Streitpunkt im Gespräch mit manchen, nicht allen Pfingstgemeinden. Bei ihnen gehört es zur offiziellen Theologie, dass Zungenreden die Spitzenposition unter den Gaben des Heiligen Geistes hat. Sie wird als Ausweis für den Empfang des Heiligen Geistes betrachtet. So kommt es leider zu einem Zwei-Stufen-Christentum, das einfache Christenvolk auf der einen Seite und sozusagen die höheren Christen auf der anderen Seite, die, die die Geistestaufe in Gestalt der Zungenrede empfangen haben. Und in manchen Pfingstgemeinden können nur diese Christen auch Ämter in der Gemeinde ausfüllen. Das sehen wir nicht so. Das müssten wir ablehnen, denn ganz klar geht aus dem Neuen Testament hervor, dass alle, die umkehren und zum persönlichen Glauben an Jesus kommen, mit dem Heiligen Geist auch beschenkt werden. Nirgendwo ist davon die Rede, dass jeder Christ die Gabe der Zungenrede bekommt. Schlimm wird es, wenn jemandem ohne diese Gabe das Christsein abgesprochen wird. Aber was ist denn das nun, das Reden in Zungen? Man nennt es mit dem Fremdwort Glossolali. Das kommt von dem griechischen Wort Glossa und das bedeutet Zunge oder auch Sprache. Vielleicht sagt man besser zu dieser Erscheinung dann auch Sprachenrede, denn mit der Zunge werden ja auch Laute unserer ganz normalen Sprache gebildet. Es geht also um eine besondere Sprache, die der Heilige Geist manchen Menschen schenkt. Was ist das für eine Sprache? Es ist keine Erdensprache, sondern eine Engelssprache. Wir lasen ja gerade, wenn ich in Menschen- oder Engelszungen reden könnte. Sie wird vom Heiligen Geist dann gegeben, so verstehe ich es, wenn wir nicht wissen, wie und was wir beten sollen. So eine Situation beschreibt der Apostel Paulus mal im Römerbrief und dann sagt er, dann vertritt uns der Geist mit unaussprechlichem Seufzen. Der Theologe Eugen Brunner sagt, es ist gewissermaßen ein seelsorgerlicher Akt Gottes an seinen Menschen, die sich ihm hinhalten und beten. Also die Zungenrede betrifft das Gebet, das innige Zusammensein mit Gott, unserem Herrn. Ich habe diese Gabe nicht, aber in einer früheren Gemeinde in Homburg, Da hatte ich zwei Freundinnen, die durch sie immer wieder die Stärkung ihres Glaubens erlebt haben. Und das haben sie mir persönlich bezeugt. Diese besondere Sprache hat sie mit einer tiefen Freude erfüllt. In Klammern gesagt, diese beiden Frauen lebten ihren Glaubensweg alleine. Ihre Männer gingen diesen Weg nicht mit. Und ich denke und habe gedacht damals, dass Gott diesen beiden Schwestern das als besonderen Trost geschenkt hat, diese besondere Gabe der Zungenrede. Paulus sagt jedenfalls in unserem Text, es ist eine schöne Gabe, die Christen aufbaut, persönlich aufbaut. Aber zum Aufbau der Gemeinde ist sie nicht da, es sei denn, sie wird übersetzt. Deshalb, ihr lieben Korinther, ist sie weniger groß als die Gabe der prophetischen Rede. Jetzt sind wir bei dieser zweiten Gabe und fragen uns, was ist denn das? Da fragen wir doch nach, was die Propheten im Alten Testament gemacht haben, und dann finden wir die Antwort. Die Propheten waren ja im Auftrag Gottes zu den Menschen gesandt, um ihnen konkrete Botschaften zu bringen. Jesaja sagt zum Beispiel dem König Ahas, wie er sich verhalten soll angesichts der Bedrohung der Nachbarvölker, die auf ihm lastet. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Oder der Prophet Nathan begegnet dem König David und sagt ihm auf den Kopf zu die Schuld, die er auf sich geladen hat mit seinem Ehebruch, und bringt ihn dazu, dass David sich selbst das Urteil spricht. Prophetische Rede bedeutet also nicht zuallererst, weit in die Zukunft zu schauen, sondern geleitet und erfüllt vom Heiligen Geist sprechen Menschen den Willen Gottes aus, so klar, dass er dann Herz und Gewissen trifft. Wir verstehen, prophetische Rede, das ist ja gar nichts Fremdes. Das kann passieren in einer Predigt, dass ein Mensch denkt, kennt der mich so genau da vorne oder die? Weiß die denn über mein Leben so genau Bescheid, dass es mich jetzt direkt ins Herz trifft? Es kann aber auch sein bei einer Mitarbeiterandacht oder im Kindergottesdienst oder bei einem persönlichen, seelsorgerlichen Gespräch. Weil diese Gabe dem Aufbau der ganzen Gemeinde dient, hat sie Vorfahrt vor der Gabe der Zungenrede. Und die Gabe der Zungenrede muss sozusagen Vorfahrt achten vor der Gabe der prophetischen Rede. So, das war ein langer Vorspruch, um die Situation der Gemeinde in Korinth zu klären, zu der der Paulus damals seine Sätze geschrieben hat. Er schrieb sie, denn die Gemeinde war sozusagen verliebt ins Sprachengebet. Das war das Größte für sie. Und wer diese Gabe hatte, der war der Größte unter ihnen. Denn diese fremden Laute, die waren so exotisch, die machten einen riesen Eindruck. Das war Gänsehaut-Feeling, das war einfach great. Aber wir wollen endlich zu der Frage kommen, was der Text uns denn zu sagen hat in unserem Suchen danach, was Gemeinde aufbaut, wie Gemeinde sich gut entwickelt. Gibt Paulus uns in diesem Bibeltext Kriterien, was wichtig und was vielleicht weniger wichtig ist? Können wir Grundsätzliches herausfiltern aus diesen Versen in 1. Korinther 14, die Grundsätzliches, was uns Hilfestellung gibt in unserer Situation? Und da habe ich folgende Vorfahrtsregeln gefunden. Erstens, Vorfahrt für die Liebe. Habt ihr den ersten Satz unseres Bibeltextes noch in Erinnerung? Bei all dem prophetische Rede, Zungenrede, hat man diesen ersten Satz vielleicht gar nicht richtig gehört. Er lautet, strebt nach der Liebe. Damit knüpft Paulus an das Kapitel vorher an, das Kapitel 1. Korinther 13, das berühmte Hohelied der Liebe. Wenn die Korinther sich beständig fragten, was denn die größte Gabe ist, dann gibt Paulus da die unerwartete Antwort. Es bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Die Liebe ist die Königin aller Gaben des Heiligen Geistes. Alle anderen sind ihr unterstellt. Ohne sie, ohne die Liebe sind alle anderen Gaben nicht nur gering, sondern sie haben überhaupt keinen Wert, sagt Paulus. Das herrlichste Sprachengebet, die gewaltigste Predigt, der aufopferungsvollste Dienst, die mitreißendste Musik, alles zum Wegschmeißen, sagt Paulus, wenn da die Liebe nicht mit dabei ist. Wir kennen die Liebe als mehr oder weniger schönes Gefühl, eine stille Zuneigung oder auch eine erregende Leidenschaft. Aber die Liebe, die Agape, die aus Gottes Herzen quillt und durch den Heiligen Geist in unsere Herzen eingegossen wird, ist mehr als ein Gefühl. Sie ist eine Kraft, die von nichts und niemand überwunden werden kann, sondern eine Kraft, die selbst alles überwindet. Und diese Kraft der Liebe verliert sich nicht, so wie es menschliche Liebe leider oft tut. Diese Liebe ist ewig und sie ist stärker als der Tod. Was sie kann, wir haben es ja gehört in der Lesung, das muss man immer wieder nachlesen. Das reicht nicht, wenn man es einmal bei einem Traugottesdienst hört. Diese Verse aus 1. Korinther 13 sind einfach auch alltagstauglich. Um es mit einem anderen Bild zu sagen, alles in der Gemeindearbeit soll unter dem Vorzeichen der Liebe geschehen. Eine Matheaufgabe kann gut und fehlerlos durchgeführt sein, aber wenn man das Vorzeichen übersieht, sei es ein Plus oder ein Minus, dann ist am Ende die Aufgabe falsch. Also, bei allem, was wir in der Gemeinde planen und tun, gehört an den Anfang und an das Ende die Frage, haben wir auch das Vorzeichen beachtet? Geschieht, was wir machen, im Namen der Liebe? Ermahnung ohne Liebe entmutigt und erschlägt. Eine Predigt ohne Liebe, kann sie noch so messerscharf und wahr und deutlich sein, erreicht die Herzen nicht. Gerade sind wieder so Sinnsprüche gefragt, die man sich als Deko in die Wohnung hängt. Bei uns in der im Buchladen Kolibri in Weidenhausen gibt's ganz viele davon, so in der im Vintage-Stil mit verschiedenen Schriftarten auf Blech geprägt. Und da sind dann bedeutsame Sätze drauf. Und habe ich gedacht, sowas müsste man sich in die Gemeinderäume hängen mit dem Satz Vorfahrt für Liebe oder die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles. Oder die Liebe hört niemals auf. Und das müsste hängen im Foyer, in dem großen Foyer vielleicht dreifach. Oder im Sitzungszimmer der Gemeindeleitung. Oder im großen, kleinen Kindergottesdienstraum, im Turnraum, in der Toilette und im Putzraum, überall. Damit wir es ja nicht vergessen. Vorfahrt für die Liebe. Das Zweite, was ich diesem Bibeltext entnehme, Vorfahrt für Gemeinschaft. Und das ist ein weiteres Kriterium, was sich aus dem Gerüst unseres Bibeltextes ergibt. Denn dreimal sagt Paulus, dass die Gemeinde dadurch erbaut wird. Wir haben da also die Prüffrage Nummer 2. Dient diese Idee, diese Gabe, dieser Beitrag dem Ganzen der Gemeinde? Und das ist gleichzeitig eine Rückfrage wieder an uns selbst. Denke ich tief in meinem Herzen, die Gemeinde dient mir? Ist die Gemeinde für mich da? Damit ich im Glauben gestärkt werde, die Bibel besser verstehe und mich wohlfühle? Damit meine Kinder in guten Gruppen unterwiesen werden und die richtigen Freunde bekommen? Damit ich auf meiner letzten Wegstrecke in Alter und Krankheit besucht und begleitet werde? Und das ist alles nicht falsch. Und das ist genau richtig. Und das passiert ja auch im Netzwerk der Gemeinde, wie wir auch gerade in dem Zeugnis gehört haben. Aber eben, es ist ein Netzwerk. Und da bin ich mit eingeflochten. Da darf ich mithelfen, dass die Gemeinde aufgebaut wird. Da muss ich auch meinen Platz ausfüllen. Ich muss da sein, wenn die Gemeinde mich und meinen Beitrag braucht. Sie muss sich auf mich verlassen können. Daraus folgt, ich kann mich nicht einfach nach Lust und Laune aus dem Netz herausknoten. Dann würde ja ein Loch entstehen. Ich bin Teil des Leibes Christi und kann, sagen wir mal, ich wäre ein Fuß, nicht einfach mal einen eigenen Spaziergang machen. Das ist völlig absurd. Oder ich bin ein Stein in diesem ganzen Gebäude der Gemeinde und kann nicht einfach mal herausplumpsen. Dann würde das Ganze instabil. Was ich meine, will ich mal an zwei Beispielen erklären. Da ist eine Gemeindemitgliederversammlung angesetzt und ich denke, ach, das ist immer so ein mühsames Geschäft. Die streiten sich da alle nur und da sind die Leute, die sich so gerne reden hören. Ich glaube, ich mache mir einen schöneren Abend heute und gehe da mal einfach nicht hin. Oder ein junger Mensch auf einer Jugendfreizeit im Sommer hat plötzlich den Impuls, es wäre doch super, wenn ich mich hier mitten im See taufen ließe. Das ist so eine tolle Stimmung hier. Und dann vergisst er in dem Moment ganz, dass Taufe fest an die Gemeinde gebunden ist und kein individuelles Highlight. Wir hatten früher in unserer großen Familie einen Spüldienst, einen Mülldienst, einen Rasenmähdienst, auch einen Putzdienst. Einfach damit die Arbeit nicht auf den Schultern von der Mama alleine ruhte. Und einfach deshalb, damit die ganze Gemeinschaft funktionierte und es allen gut ging. Dienst, das ist ja ein Reizwort. Dienst und dienen, das sind nicht so die beliebtesten Wörter. Aber im Reich Gottes stehen sie an oberster Stelle. Wer ist der Größte im Reich Gottes, fragen ihn die Jünger, weil sie ehrgeizig sind und gerne oben stehen möchten. Und da antwortet Jesus auf die Frage der Jünger. Bei euch muss es anders sein als in der Welt. Der Größte unter euch muss wie der Geringste werden und der Führende wie einer, der dient. Das war Vorfahrt für das Ganze der Gemeinschaft. Und noch ein dritter Punkt. Vorfahrt für Verständlichkeit. An dieser Stelle sehen wir Paulus richtig kämpfen. Das Sprachengebet, sagt er, ist unverständlich für die anderen. Und dann bringt er drei Vergleiche. Und ich denke, wir können das mal vergleichen mit etwas, was wir manchmal bei einem Konzert erleben. Am Anfang stimmt das Orchester die Instrumente und das ist ein Kuddelmuddel und ein Durcheinander und da ist nichts mit Harmonie, das ist eine Kakophonie. Es klingt ziemlich schrecklich. Oder das zweite Bild, ein Trompetenton, der nicht sauber geblasen ist, der irgendwie jämmerlich misslingt. Ein kleiner gepresster Pieps anstatt des satten Tons, den es braucht, um die Soldaten zum Kampf zusammenzurufen. Oder das dritte, kennst du die Situation, wenn ein Mensch dir in einer fremden Sprache was erklären will? Sagen wir mal, du bist im Urlaub im Ausland. Na, verstehst du nur Rhabarber, Rhabarber, Rhabarber. Seine Worte, die sind vergebliche Liebesmüh und ja, in den Wind gesprochen. Und deswegen sind verständliche Worte so wichtig. Wir Menschen, sagt Paulus, leben von der gemeinsamen Sprache. Wir sind darauf angewiesen, dass unsere Worte gehört und verstanden und aufgenommen werden. Und damit befasst sich heute ja eine ganze Wissenschaft, die Kommunikationswissenschaft. Wir wollen lernen, mit klaren Worten miteinander zu reden. Uns um eine Sprache in Predigt und Moderation zu bemühen, die verstanden wird. Früher sprach man ja von der Sprache Kanaans, die war schon in vielen Gemeinden üblich. Aber wir wissen, dass das der Vergangenheit angehört. Niemand würde mehr sagen, zum Beispiel, lieber Bruder, achte mit ganzem Ernst darauf, dass du nicht den Versuchungen dieser Welt nachgibst, sondern ein Zeugnis bist in Wort und Wandel. So würden wir ja nicht miteinander sprechen. Das finden wir vielleicht im ganz alten Lutherdeutsch. Und es ist schon gut, dass es heute moderne Bibelübersetzungen gibt, die auf Anhieb auch verständlich sind und die uns entgegenkommen in unserer Sprache. Und doch müssen wir immer wieder überprüfen, ob wir nicht unversehens in eine Insidersprache verfallen, die für Gäste, für die wir ja die Türen aufmachen wollen, nicht auf Anhieb verständlich ist. Oder die an unseren jungen Menschen, an unserer jungen Generation vorbeirauscht. Ich saß in dieser Woche in einem Wartezimmer in einer Behörde und während ich da so wartete, fiel mein Blick auf eine Broschüre, in der es darum ging, Hilfsmittel zu beantragen in finanziellen Notsituationen. Und da stand als Titel drauf, Erläuterungen in einfacher Sprache. Jo, dachte ich, das ist wirklich nötig, weil besonders bei den Bürokraten natürlich, aber auch allgemein und auch in der Gemeinde. Einfache Sprache bedeutet ja nicht flache Sprache, die die klaren Sachverhalte nicht auf den Punkt bringen kann. Beides ist wichtig, einfach und klar. Verständlichkeit hat ja mit Verstand zu tun und den hat uns Gott nicht umsonst gegeben. Paulus ruft also zur Vorfahrt für Verständlichkeit und Verstand auf. Sie sind die geeigneten Transportmittel für das Wort Gottes. So kann man es verkündigen, erklären und lehren. Und dann hat es die erwünschte Wirkung. Es mahnt und es tröstet, es eröffnet neue Erkenntnisse und kann sogar Leben verändern. Wenn ich recht verstehe, bedeutet diese Vorfahrtsregel für Verständlichkeit und Verstand gleichzeitig ein Vorfahrtachten für das, was wir heute Emotionen nennen. Vielleicht setze ich mich damit in die Nesseln, aber es ist einfach gerade in Emotionen rüberzubringen in den Medien. Zum Beispiel, wenn eine Medaillengewinnerin bei der Leichtathletik-WM vor Glück in Tränen ausbricht oder man spricht Tage und Wochen lang darüber, wie die Bundeskanzlerin ziemlich ungeschickt ein Flüchtlingsmädchen getröstet hat. Und auch unter uns Christen spielen Gefühle eine neue Rolle. Events, die erschüttern, Musik, die begeistert, Momente, die herausragen. Aber sie sind nicht so tragend. Gefühle, das Momentum, das verfliegt. Beständiger, nachhaltiger für unser Miteinander ist, dass wir lernen, miteinander zu reden, aufeinander zu hören und das rechte Wort zur rechten Zeit füreinander zu haben. Und lasst uns hoffen, dass ein prophetisches Wort dabei ist, eins, das ins Schwarze trifft, ein Wort von Gott gegeben im richtigen Moment, um dem anderen aus einer Not herauszuhelfen. Oder ihn zu bewahren vor einem schweren Fehler. Es war ein ungewöhnlicher Bibeltext zu der Frage, was macht eine Gemeinde groß? Wir haben von Paulus gelernt, Liebe, Gemeinschaft, Verständlichkeit sind Faktoren, die eine Gemeinde fördern. Alle Gaben, die der Heilige Geist gibt, sind gut. Und wir können nicht genug von den Gaben des Heiligen Geistes haben. Vergessen wir nicht, wir produzieren die nicht aus uns selber. Sie sind reine Geschenke aus Gottes Hand. Noch einmal Vers 12, das Schlusswort von Paulus. Ihr strebt doch nach den Gaben des Heiligen Geistes. Dann strebt danach, an solchen Gaben reich zu werden, die die Gemeinde aufbauen. Dazu helfe euch auch in der Gemeinde Dillenburg, unser Herr. Amen.